361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.
Wer von Wohlstand spricht, wie hier in unserem Podcast 361 Grad Sozialkompass, der darf von Reichtum nicht schweigen. Tatsächlich haben wir uns ja bemüht, in den bisherigen Folgen Wohlstand neu zu verstehen, anders zu verstehen, Wohlstand auch nicht monetär zu verstehen. Doch am Ende geht es immer auch um Geldfragen. Denn Geld ist, zumindest in einer gewissen Grundausstattung, auch ein Faktor des Wohlbefindens. Es erweitert Freiheitsgrade. In der Politik sorgt etwa das Thema Erbschaftssteuer, die Besteuerung großer, ver- und ererbter Vermögen, in Österreich immer wieder für Aufregung. Vor allem, wenn die einen dieses fordern und die anderen dies kategorisch ablehnen. Medial richtig aufgekocht ist das Thema in Österreich, zuletzt im Frühling und im Frühsommer, als die Millionenerbin Marlene Engelhorn 25 Millionen Euro ihres ererbten Vermögens verteilt bzw. verschenkt hat. Sie erinnern sich vielleicht, ein guter Rat für Rückverteilung hat die Verteilung an insgesamt 77 Organisationen vorgenommen. Das Gemeinwohl stand da ganz oben auf der Prioritätenliste zur Verteilung. Wir wollen jetzt in unserem Podcast natürlich nicht mit großen Augen über diese enormen Werte sprechen, die da über den Tisch gehen, sondern etwas tiefer blicken. Was bewegt vermögende Menschen? Wie denken vermögende Familien über Werte, Traditionen und gesellschaftliche Positionen, vielleicht einen gesellschaftlichen Auftrag, den sie verspüren? Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie wie immer an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit durch diese Folge und diesmal auch durch die Welt der Reichen begleiten. Markus, wer ist dazu unser Gast?
Ja, unser Gast ist heute Marlise Weißmann, eine studierte Soziologin, aber sie hat auch Volkswirtschaftslehre und Psychologie an den Universitäten Leipzig und Nantes in Frankreich studiert. Seit 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Arbeitssoziologie, soziale Ungleichheit und Methoden qualitativer Sozialforschung. Sie beschäftigt sich zum Beispiel mit politischen Haltungen, Gesellschaftsbildern und Fragen zu Arbeit, etwa im öffentlichen Sektor oder im Kontext von Digitalisierung. Seit 2023 forscht sie zu Reichtum, und zwar in einem Kooperationsprojekt unter dem Titel Reichtum als soziale Beziehung, intergenerationale Perspektiven auf die familiale Reproduktion von Reichtum. Hallo Frau Weißmann. Reichtum wird ja gemeinhin in Zahlen beschrieben. In Ihrem Projekt Reichtum als soziale Beziehung untersuchen Sie allerdings weniger, das vermute ich zumindest, weniger Vermögen als ökonomische Lage der Einzelnen, sondern als Vermögen als Beziehungsgeflecht. Sie führen Interviews mit vermögenden Familien. Warum ist Ihnen dieser Blick auf die Beziehungen und Werte wichtig und welche Erkenntnisse lassen sich aus diesem Fokus ableiten?
Ausgangspunkt zu diesem Projekt war erstmal, dass es in der soziologischen Forschung kaum Wissen über Reichtum gibt. Ganz im Gegenteil zu Armut oder Prekarität, wo man sehr viel auch weiß über die Lebenslagen, die Problematiken. Und in unserem Projekt treibt uns eben die Frage um, wie Reichtum entsteht, gesichert und auch weitergegeben wird. Und das geschieht eben in sozialen Kontexten, in Familien und auch in gesellschaftlichen Kontexten, ne, unter spezifischen rechtlichen Bedingungen. Das heißt, also mit diesem Blick, den wir, mit dieser Perspektive auf soziale Beziehungen, den wir anlegen, können wir Prozesse einfangen, Prozesse der Produktion bzw. Reproduktion von Reichtum. Also welche Selbstverständlichkeiten, welche Orientierung, Werte werden weitergegeben in der familiären Sozialisation oder auch in der schulischen Bildungssozialisation. Welche Rolle spielen auch spezifische Geschlechterarrangements oder Generationenarrangements? Auf der anderen Seite lässt sich auch mit diesem Blick auf soziale Beziehungen untersuchen, wie reiche beziehungsweise vermögende Personen sich in der Gesellschaft selbst positionieren im Vergleich zu anderen, wie sie sich selbst verorten, welche Gestaltungsmöglichkeiten, Gestaltungsmacht sie sich auch zuschreiben.
Können Sie, Sie haben jetzt einige Fragen formuliert, die Sie beschäftigen in Ihrer Forschung, können Sie auch schon ein paar konkrete Ergebnisse oder Antworten auf diese Fragen uns darstellen?
Ja, also wir sind tatsächlich mittendrin in unserem Forschungsprojekt und erheben auch noch Interviews. Vielleicht sollte ich dazu auch nochmal sagen, wie wir vorgehen. Also wir haben keine quantitative Untersuchung und setzen Fragebögen ein, sondern machen eben qualitative Gespräche. Zunächst wollten wir Familieninterviews führen mit vermögenden Familien. Da mussten wir aber umschwenken, weil wir gemerkt haben, dass das so eben nicht möglich ist. Also selbst zwei Personen aus einer Familie, Mutter, Tochter zum Beispiel, das war schon zu sozusagen schwierig, sowas zu bekommen, und machen jetzt eben Einzelinterviews mit vermögenden Personen und versuchen aber aus Familien mehrerer Personen, also mehrere Familienmitglieder zu sprechen, was manchmal gelingt, manchmal nicht. Und aktuell haben wir so circa 20 Personen in unserem Sample, in unserer Stichprobe. Also das so ein bisschen zur Einordnung, und das sind 14 Familien, ne, von denen ich jetzt quasi berichten kann. Ne? Also das sozusagen nochmal zur Einordnung. Und was jetzt Ergebnisse anbelangt, sind wir halt wirklich noch, ist das am Entstehen. Wir erheben, wir werten aus, zum Teil sind Interviews noch nicht mal verschriftlicht. Also wir sind hier quasi in einem Work in Progress und haben quasi eher so Zwischenergebnisse auch geteilt in der Öffentlichkeit durch Vorträge.
Wonach wählen Sie Ihre Interviewpartner und Partnerinnen eigentlich aus? Gibt es eine Grenze, ab wann jemand reich als reich gilt, oder ist das so die allgemeine gesellschaftliche Wahrnehmung? Ich habe ja mal irgendwo gelesen, auch in einer Studie, dass sich reiche Menschen oft selber gar nicht als so reich empfinden. Ja? Wie ist das so? Wie kommen Sie zu diesen Menschen?
Ja, das waren jetzt schon einige Fragen auf einmal, ne? Aber das ist natürlich eben auch immer die Frage, die kommt, ab wann ist man eigentlich reich? Und das ist auch eine interessante Frage, ne? Also da gibt es ja verschiedene auch Definitionen, also ab einer Million oder ab mehr Millionen, die Henwies oder die Ultra-Henwies sozusagen in der Finanzbranche, ne? Wir sind so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben so eine breite Arbeitsdefinition von Vermögen, indem wir sagen, dass das Vermögen, also Einkommen aus Vermögen, eine zentrale Rolle spielt für das Gesamteinkommen im Vergleich zum Erwerbseinkommen. Also Einnahmen aus Unternehmensbeteiligungen zum Beispiel, ja, oder Gewinnen aus Aktien etc. Ja, das ist unsere Faustregel. Dann ist es aber uns im Feld oft diese Frage begegnet, ja, wie viel muss ich denn jetzt haben? Bin ich jetzt reich genug? Also eigentlich sehe ich mich ja gar nicht als wirklich reich. Sie hatten das gerade schon angesprochen. Passe ich denn da noch rein? Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir das relativ niedrig tatsächlich auf 1 Million, wobei das auch in manchen Vereinigungen so eine Grenze ist, ne, 1 Million Vermögen. So, und das ist jetzt so unser Startpunkt erstmal auf Reichtum.
Wie kommen Sie denn konkret an die Familien ran? Weil gerade vermögende Familien, wenn man an die Supervermögen jetzt in Deutschland auch denkt, oder ich habe gerade eben die Marlene Engelhorn in Österreich zitiert oder erwähnt, die sind ja eher verschlossen, verschwiegen und suchen nicht unbedingt immer das Licht der Öffentlichkeit oder das Licht von Studien. Ist das schwierig, an diese Leute ranzukommen?
Oh ja, das ist sehr schwierig. Das war auch für uns erwartbar. Deshalb haben wir uns gleich zu Beginn des Projekts damit auseinandergesetzt, wie wir an vermögende Personen kommen. Und wir sind auch immer noch im Suchprozess und auf der Suche tatsächlich nach weiteren Gesprächspartnern. Wir haben viel gelernt, auch im Zuge dieser Suche, also welche Wörter zum Beispiel man verwenden sollte oder eher nicht verwenden sollte, also besser eben von Vermögen zu sprechen als von Reich. Verantwortung oder Werte, damit kann man unabhängig auch von der politischen Orientierung, ist das anschlussfähig, auch in der Ansprache. Wichtig auch die Anonymität, also das ist ein ganz extrem wichtiger Punkt, heikler Punkt, den ich auch so noch nicht erlebt habe in meiner Forschung, wo ich ja doch auch in allen möglichen Kontexten unterwegs war, mit Erwerbslosen, auch mit Managern gesprochen habe. Projekten. Also diese Anonymität ist extrem wichtig in diesem Feld, Vertrauen eben dazu zu sichern. Geholfen hat hier so eine Abgrenzung zu Journalisten, also dass das eben wissenschaftlich ist und nicht in die Öffentlichkeit getragen wird und auch viel Vertrauensarbeit und vielleicht Vorgespräch auch zu führen vor dem Interview, ne, um zu erläutern, was man macht.
Wenn wir jetzt gerade über die Verschwiegenheit des Reichtums oder der vermögenden Schichten sprechen, womit hat das Ihrer Meinung nach am meisten zu tun? Ich meine, das Ganze ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Datenlage über Reichtum so schwierig und schlecht ist, dass wir, wie Sie am Anfang gesagt haben, über Armut und Prekariat eigentlich sehr genaue Forschung und Datenlagen haben, aber eben über Reichtum eigentlich ganz wenig. Ist das eher so eine Frage der Sicherheit, dass man anonym bleiben möchte? Weil wenn man viel hat, ist man ja vielleicht auch gefährdeter in seinem Vermögen, dass andere vielleicht aus Neid oder was auch immer darauf zugreifen möchten. Ist das eine Sicherheitsfrage? Ist es ein verstecktes, vielleicht auch unbewusstes, schlechtes Gewissen, dass man sich vielleicht etwas angeeignet hat, vielleicht auch auf Kosten anderer oder der Gesellschaft, und deshalb in einer privilegierten Situation ist, die einem vielleicht gar nicht zusteht, oder weil Privilegien an sich in einer Gesellschaft, in einer demokratischen zumindest nicht unbedingt als erstrebenswert oder gut gelten. Was sind die Motive dieser vermögenden Personen, sehr diskret mit ihrer sozialen Lage umzugehen?
Ja, erstmal nochmal zu der Frage im das Vermögen. Man weiß so wenig über Vermögen. Also tatsächlich sehen wir auch und erleben in den Interviews, dass die Personen auch oftmals gar nicht so genau wissen, wie viel Vermögen vorhanden ist. Also man muss sich jetzt auch vorstellen, man hat ein familiales Vermögen und ein individuelles Vermögen. Manches wurde schon überschrieben, manches nicht. Und das ist einigen auch dann nicht klar. Dann kommt noch die Oldtimer-Sammlung dazu, also andere Vermögenswerte. Und in einigen Familien wird eben nicht so offen damit umgegangen. Also das ist auch etwas Geheimnis umwoben, wer dann eben eingeweiht wird. Also solche Wörter fallen auch in den Interviews. Irgendwann wurde ich dann eingeweiht. Manche erzählen also in einem Fall, dass sie erst mit Ende 30 von dem Vermögen erfahren haben. Also da wurde ganz lange auch bewusst verschleiert. Also das muss man sich klar vor Augen führen, dass Vermögen doch schon in einigen, nicht überall, aber dass viel über Vermögen geschwiegen wird, auch in den Familien, dass es Konflikte gibt, auch Sachen Vertrauen, also wann kann ich dir das davon erzählen, wann ist der richtige Moment, wann kann ich dir das auch weitergeben, ja, wann kann ich dir da auch Vertrauen schenken oder wann hast du dir das vielleicht auch verdient, ja, da gibt es verschiedene Motive. Und das spielt halt alles mit rein, also dieses auch schwierige Sprechen zu Hause oder auch das Zurückhalten von Reichtum in anderen sozialen Kontexten wie in der Schule. Also ja, erzähl jetzt nicht, wie teuer der letzte Urlaub war oder wie teuer dein Musikinstrument war. Also auch sich da zurückzuhalten, das spielt natürlich alles mit rein.
Warum diese Zurückhaltung? Ist das, also vielleicht können Sie jetzt selber nur Vermutungen anstellen und haben noch keine Grundlage, keine wissenschaftliche dafür, aber sind das eben so, man möchte aus Sicherheitsgründen nicht als reich gelten in der Öffentlichkeit? Oder ich könnte mir vorstellen, eine Verschwiegenheit innerhalb der Familie, zumindest in den ersten Lebensjahrzehnten, weil vielleicht auch aus pädagogischen Gründen, dass Kinder nicht sozusagen als verwöhnte Pinkel aufwachsen und sagen, ich kann mir sowieso alles leisten und der Papa wird schon richten, wie es in Österreich ein berühmtes Lied mal gegeben hat. Ja, also so, das könnte ja auch positive pädagogische Gründe haben. Aber oder ist tatsächlich auch so ein Gefühl, das mitschwingt, ich habe selber vielleicht sehr viel bekommen, ich musste mir viel weniger hart erarbeiten, als andere sich erarbeiten mussten und anstrengen mussten und dass hier schon auch Gerechtigkeitsvorstellungen mitschwingen, mit denen man sich eigentlich, wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, gar nicht so gut lebt.
Da sind natürlich, es sind mehrere Gründe, Ursachen hier anzuführen und auch denkbar. Manches ist uns begegnet, manches nicht. Manches kann ich auch nur vermuten oder wurde mir erzählt von anderen. Also da geht es natürlich um Sicherheit als Motiv, ne? Den Schutz der Familie. In manchen Familien redet man auch oder hat man Ängste, ne, dass es zu Entführung oder sowas kommt. Und das hält sich dann auch über Generationen hinweg, ne? Also sowas habe ich in Interviews schon gehört, also von solchen Ängsten. Oder man hat eben die Erfahrung gemacht, man ist in die Öffentlichkeit gegangen. Und dann hat man aber eins von der Familie sozusagen auf den Deckel bekommen. Ja, und muss sich da vielleicht auch selbst schützen vor der Familie oder will sich selbst schützen. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch rechtliche Regelungen, ne? Also in den Familien gibt es, also in Vermögensfamilien häufig auch Verträge, ne? Familienverträge und Verpflichtungen durch irgendwie Familienverfassung, gerade wenn so ein Unternehmen im Hintergrund ist. Und da muss man eben auch extrem sozusagen aufpassen und auf der Hut sein, was man eben sagt und was man eben nicht sagt.
Wenn man gemeinhin so an reiche Familien denkt, dann hat man auf der einen Seite vielleicht viele Leute die Vorstellung, naja, die wollen ihren Reichtum genießen und mehren. Auf der anderen Seite gibt es genauso Familien, die, auch das denkt man bei manchen zumindest dran oder weiß man davon, die eine philanthropische Ader haben, die einen Teil davon, nicht so, dass sie selber bedroht werden finanziell dadurch, aber die einen Teil zurückgeben wollen, fürs Gemeinwohl einsetzen wollen, investieren wollen. Das sind so zwei klassische Herangehensweisen, wie man auf Reichtum, auf reiche Familien blickt. Ist das etwas, was sich zumindest bisher bestätigt hat oder wo sich Ihr Blick verschoben hat in die eine oder andere Richtung, was das angeht?
Ja, Blick verschoben weiß ich nicht, weil ich eher so von der Armutsforschung auch komme. Hatte ich nicht so, also bin ich sozusagen offen rangegangen, habe versucht, solche Erwartungen eben auszublenden, ne? Und offen zu gucken, was begegnet mir jetzt in diesem Feld, ja, und mich davon frei zu machen, also auch von so typischen Stereotypen zu reichen, ne, die ja auch eine Bürde für reiche Personen auch sein können, wenn sie damit eben konfrontiert sind. Wie sich jetzt reiche Personen sehen, in welcher gesellschaftlichen Rolle oder in welcher Verantwortung, das differiert stark in unserem Sample. Es gibt da verschiedene Positionen und wir sind da auch dabei, das auszudifferenzieren in unserer Auswertung. Aber man kann schon sagen, dass so ist schon immer so dieses, also es ist schon ein Thema, dass man sich irgendwie engagiert für oder in die Gesellschaft. Also jetzt in diesen Interviews auch, ne? Man muss sich ja auch vorstellen, man hat diesen Interviewkontext von einer Wissenschaftlerin und da ist das ja auch nochmal ein gewisser Legitimationsdruck, ne? Also den man in dieser Interviewsituation einfach auch hat, wenn man mit so einer außenstehenden Person spricht. Und dieses Engagement kann eben sehr unterschiedlich ausfallen, ne? Also dass die Leute eben lokal sich engagieren für Sportstätten, Kultur, dass sie da etwas teilen wollen oder zurückgeben. Aber das ist nicht bei allen so. Also manche sind ein bisschen aktiv in ihrem privaten Umfeld, verteilen dann Gelder, aber auch um in Ruhe gelassen zu werden, schlicht. Also Stiftungen, da haben wir auch einige, die sich da engagieren. Wobei wir ja eher die kleineren Reichen in Anführungsstrichen in unserem Sample haben. Also wir haben nicht die Milliardäre, ne, sondern wir haben Personen mit einem Vermögen im ein- bzw. zweistelligen Millionenbereich. Das ist nochmal was anderes auch im Feld. Während da gibt es da auch dann Abgrenzung. So, ne, ich bin ja nicht jetzt die Superreiche, sondern wirklich reich sind ja die anderen. Und die haben dann auch mehr Macht, so, ne, irgendwie Politik zu beeinflussen, Lobbyarbeit und so zu leisten.
Mich würde interessieren, weil Sie im Reichtum als Beziehung, das ist sozusagen Ihr Forschungsthema. Jetzt höre ich raus, dass es doch primär ein familiäres Beziehungsgeflecht ist, das für diese Reichen, die Sie untersuchen, im Vordergrund stehen. Dass sowas wie gesellschaftliche Rollen, Verantwortungen und so weiter kommt ein bisschen vor, ja, im Sinn von ein bisschen Charity und dergleichen. Ich weiß umgekehrt, es gibt durchaus ja auch eine Bewegung vermögender Menschen unter dem Motto, besteuert uns. Also die sagen, okay, ich bin vermögend. Da gibt's die einen, die sagen, was ich besitze privat, das geht niemandem was an und da möchte ich selber entscheiden können, wofür was eingesetzt wird. Und die einen setzen das nur für Eigeninteressen und manche eben durchaus für gemeinnützige Zwecke ein, aus welchen Motiven auch immer. Aber es gibt auch eine Gruppe von Vermögenden, die sagen, nein, wir sind Mitglieder eines demokratischen Gemeinwesens und wir sollten eigentlich genauso einer Steuerpflicht unterliegen wie alle anderen und wahrscheinlich zu höherer steuerlicher Verantwortung gezogen werden als nicht so vermögende Menschen. Also besteuert, die fordern so etwas wie eine stärkere Vermögensbesteuerung, die bekanntlich in Deutschland und Österreich ja eher sehr gering ausgeprägt ist im Vergleich vielleicht zu anderen Staaten. Sind Ihnen da auch so Unterschiede im Zugang bereits begegnet in Ihrer Forschung?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch unterschiedliche politische Positionen. Ne? Also wir haben das auch natürlich in unserem Material, das heißt natürlich, wir haben es in unserem Material gefunden, in den Interviews gehört, dass auch die Reichensteuer oder Reichensteuer, Vermögenssteuer befürwortet wird. Ne? In anderen Fällen aber dann, also mehr oder weniger. Ne? Manche fordern das dann explizit. Ne? Also dass der Staat auch mehr in der Verantwortung ist, Geld zu verteilen in der Gesellschaft, dass auf demokratischem Wege entschieden werden muss, wie Geld eingesetzt wird. Also Marlene Engelhorn hat das ja auch mit diesem Bürgerrat so entschieden, dass nicht sie, sondern die Allgemeinheit, ne, in Form von diesem Bürgerrat eben dann in demokratischen Prozess zu einer Entscheidung kommt. Diese Position finden wir auf jeden Fall.
Also die Bruchlinie zwischen den unterschiedlichen Positionen liegt letztlich daran, dass sich reiche Vermögende entweder als integraler Bestandteil einer Gesellschaft von Gleichen fühlen, nur dass sie eben finanziell oder materiell besser ausgestattet sind als andere. Aber man hat den Eindruck, es gibt auch manche, die sagen, ja, es ist fast so wie Adel, eine neue Form des Adels. Wir sind sozusagen, wir stehen irgendwie drüber. Und das verteidigen wir auch mit Zähnen und Klauen. Das heißt letztlich eine Absage an eine prinzipielle Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen eines Staates. Ist das sozusagen, ist das die politische Bandbreite zwischen, die Sie auch in Ihren Interviews wahrnehmen können, oder wahrscheinlich wird es niemand so sagen, wie ich das jetzt gesagt habe?
Ja, ne, also das ist auch wirklich ein komplexes Thema und wir sind ja, wie gesagt, auch mitten in den Analysen. Also wir haben natürlich mit Personen gesprochen, die bereit waren, mit uns über ihre soziale Position, ihre Privilegien auch zu sprechen. Na, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und das waren schon eher Personen mit einer linken Position. Wir haben auch Konservative dabei, aber schon eher so mit der linkeren Position, auch verbunden mit einer Kritik an Ungleichheit, also dass eben die Spaltung größer werden. Mhm. Und das hat sich auch dann zum Teil mit dem Engagement verbunden. Also nicht unweigerlich, aber das haben wir auch. Also so Gleichheitsmomente, dass irgendwie alle gleich sind, da haben wir vereinzelt auch solche Stimmen, aber das ist wirklich nicht so dominant. Also habe ich jetzt zumindest so nicht im Kopf. Also was viel wichtiger auch ist, ist das Thema Leistung. Ne? Leistungswillig zu sein, auch in den Familien, eben in der Gesellschaft, sich zu bewähren, sich zu integrieren. Zum Teil liegt da auch ein großer Druck auf dem Nachwuchs, sich als erfolgreich zu erweisen. Und und das ist dann sehr in so einer auch einer ökonomischen Verwertbarkeitsperspektive.
Aber wenn Leistungsbereitschaft oder Leistungsgerechtigkeit eine so hohe Rolle spielt, müssten dieselben für zum Beispiel eine starke Erbschaftsbesteuerung eintreten, weil das steht ja dem entgegen. Also Erben haben zunächst ja nichts geleistet dafür, für den Wohlstand, den sie dann, oder den materiellen Wohlstand, den sie dann mal erben. Ja. Da könnte sie sagen, ja, ich habe viel geleistet, ich habe mir viel Vermögen erworben durch Einsatzbereitschaft und so weiter, auch vielleicht durch Risiko. Deshalb steht es mir zu, aber dass die nächste Generation auch noch was davon hat, die sollen das gefälligst selber wieder sich erarbeiten.
Also es geht um die eigene Leistung, ne, also dass die Leistung erbracht werden muss, dass es erwartet wird innerhalb der Familie oder auch erwartet wird innerhalb der Gesellschaft. Du musst dann eine gewisse Position beruflich erreichen, ne, Erfolg haben, um dich zu bewähren. Du musst irgendwie unabhängig sein. Das ist auch zum Teil eine Bedingung, ja, auf eigenen Beinen stehen, um an das Vermögen zu bekommen. Ne? ich glaube, dass dieses Leistungsmoment taucht halt oft auf, wenn es um die Legitimation der Privilegien geht. Ne? Also, dass man sich eben selbst was erarbeitet, selbst verdient hat. Also auch beim Erbe kann es zu solchen Deutungen kommen, ne? Dass man sich auch ein Erbe verdient hat. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich übernehme jetzt Verantwortung als Führungskraft für dieses Unternehmen und dann habe ich mir das auch verdient. Dann habe ich diese Verantwortung übernommen und dann ist das legitim. Oder ich habe irgendwie eine gewisse emotionale Arbeit geleistet und habe mir dieses Geld jetzt, diese Schenkung habe ich mir jetzt erkämpft. Ja, das ist dann auch eine gewisse Deutung von Arbeit und Eigenleistung. Und da spielt das auch eine große Rolle. Ja.
Wir sind ja in einem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Das heißt, da kann man durchaus auch fragen, welche Rolle spielt denn religiöse Sozialisierung dabei, wie Reiche ihren Auftrag, ihre Position, ihren Umgang mit Reichtum in der Gesellschaft verstehen. Ich denke da jetzt als Beispiel, das fällt vielleicht nicht in Ihr Sample, weil das schon in den Bereich der Superreichen fällt, an die Familie Brennigmeier, C&A-Erben, die ja bewusst auch erstens eine Familienkultur pflegen, die katholisch ist, und die schicken ihre Kinder betont auf in katholische oder religiöse Sozialisierung hinein. Das ist denen ja wichtig. Die haben eine Stiftung, die religiöse Sachen unterstützen, also die Portikus-Stiftung. Das ist ja kein Geheimnis jetzt, darüber zu sprechen. Das ist ja bekannt. Welche Rolle spielt Religion?
Leider keine sehr große bislang, muss ich sagen. Also tatsächlich jetzt bei unseren Gesprächspartnern ist Religion nicht so relevant. Auch jetzt religiöse Sozialisation, da kann ich mich nur an einen Fall erinnern, wo das ein bisschen eine Rolle gespielt hat und vielleicht dann auch eher dann so ein Zusammenhang besteht damit, dass man etwas zurückgeben will, auch an die Gesellschaft, also so mit gesellschaftlicher Verantwortung, dass sich dann eher verknüpft, die dann auch weitergetragen wird in der Familie. Aber also manche sind in kirchlichen Verbänden aktiv, sind aber nicht tatsächlich religiös gläubig, sondern sie wurden halt gefragt, ob sie da sich engagieren wollen und finden, die Kirche verteilt gut, setzt das Geld gut ein, besser als der Staat, und dann sind sie dabei. So, ne? Also, aber sehr viel mehr kann ich jetzt leider aus dem Material aktuell nicht sagen. Vielleicht in einem Jahr mehr.
Ich möchte da nochmal anschließen, vielleicht nicht explizit religiöse Bindung und so weiter, aber haben Sie schon sowas bemerkt wie ein vielleicht auch selbstkritisches Nachdenken und Reflektieren darüber, dass es ja gar nicht selbstverständlich ist, dass es Privateigentum gibt, dass es ein Recht auf Privateigentum gibt? Es gibt bekanntlich auch andere politische Ideologien, die das bestreiten, oder eigentlich aus der katholischen Tradition heißt es ja, in der katholischen Soziallehre gilt ja das Grundaxiom zunächst mal, Gott hat diese Welt mit ihren Gütern allen Menschen anvertraut. Und jetzt ist unsere Welt aber mittlerweile so gestaltet, dass es eine sehr, sehr ungleiche Verteilung dieser Güter und der Zugänge auch zu diesen Gütern und Benefizien gibt. Ja. Gibt es da eine kritische Reflexion oder nimmt man das einfach als selbstverständlich gegeben hin? Privateigentum, das ist mehr oder weniger ein Recht, das vom Himmel gefallen ist und das gilt es nicht mehr in Frage zu stellen.
Ja, also Kapitalismuskritik begegnet einem wenig, also nicht nur bei den vermögenden Personen, so, ne? Also die Infragestellung des Kapitalismus ist auch in jetzt bei Betriebsräten, da habe ich auch zuletzt dazu geforscht, auch dort ist so eine grundlegende Kritik jetzt am Kapitalismus ist kaum mal zu finden. Also man lebt in einem kapitalistischen System und Sozialismus gescheitert und das ist irgendwie die Voraussetzung und damit muss man leben. Ich finde in dem Zusammenhang auch nochmal interessant, auf diese politischen Initiativen hinzuweisen, die für mehr Steuern für Vermögende eintreten. Es gab ja beispielsweise die Europäische Bürgerinitiative Tax the Rich. Und da hatte ich jetzt auch gerade noch mal im Vorfeld des Podcasts nachgeguckt. Da ging es ja eben darum, möglichst viele Unterschriften zu sammeln, 1 Million, damit die Europäische Kommission sich damit beschäftigt. Und es wurden nicht 1 Million zusammengekriegt für diese Bürgerinitiative. Das heißt, die Mobilisierung ist einfach schwierig. Das ist auch ein bisschen paradox tatsächlich und auch soziologisch interessant. Die soziale Schere geht weiter auseinander, Vermögensungleichheit, Einkommensungleichheit steigt seit Jahrzehnten. Ja, über 50% des Vermögens wird auch vererbt, verschenkt mittlerweile. Ne? Also das wird auch kritisiert, auch sieht man auch in Umfragen, aber es kommt eben wenig zu so einer Mobilisierung. Das finde ich sehr interessant.
Wäre interessant, das zu untersuchen, auch möglicherweise, also das habe ich selber auch schon erlebt, dass Menschen, die ich jetzt nicht unbedingt als reich oder vermögend bezeichnen würden, sondern so, die gehören einem bescheidenen Mittelstand an, aber selbst die haben dann, sobald von Vermögens- oder Erbschaftssteuer die Rede ist, Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Also selbst so Argumente, ja, solche Steuern kennen ja normalerweise gewisse Sockelfreibeträge, das wird nicht mit in die Überlegung. Die haben dann plötzlich Angst um das Bescheidene, was sie sich zusammengespart und erarbeitet haben, vielleicht das kleine Häuschen oder so, in dem sie wohnen, das sehen sie plötzlich auch in Gefahr. Und da werden oft Gespenster, möglicherweise auch in der politischen Kommunikation von gewissen Kreisen in die Welt gesetzt, die ja so eigentlich gar nicht begründet sind. Aber ich möchte, dass unser Gespräch noch auf eine etwas andere Richtung auch nochmal lenken. Wir machen das im Rahmen unserer Beschäftigung mit dem Thema Wohlstand. Und Henning hat es eingangs schon gesagt, Wohlstand wird zwar in der breiten Bewusstsein oft rein materiell definiert, also eine bestimmte Einkommensniveau, ein Vermögensniveau, aber wir haben auch gemerkt, es gibt auch andere Faktoren für Wohlstand, für Wohlbefinden, zum Beispiel Zeitsouveränität, Planbarkeit der eigenen Zeit und so weiter. Und es gibt ja auch eine Glücksforschung, die Ergebnisse zeitigt, dass zum Beispiel auch materielles Vermögen bis zu einem gewissen Grundniveau ist es notwendig, um überhaupt von Wohlstand reden zu können. Also die Fähigkeit, einfach die lebensnotwendigen Grundbedürfnisse angemessen und menschenwürdig befriedigen zu können, das ist eine Grundbedingung, eine Mindestbedingung. Aber dann sagt diese Glücksforschung, es gibt auch dann ein Niveau, wenn das Vermögen oder der Reichtum sehr hoch, also ein gewisses Maß übersteigt, steigen auch wieder die Sorgen, die man hat, dieses Vermögen zu erhalten, dieses Vermögen noch weiter zu vermehren oder wovon Sie auch gesprochen haben, diese oft bedrückenden familialen Regeln, die es dann gibt, also dass man darüber nicht sprechen darf, dass das nicht offen kommuniziert wird, wo vielleicht in anderen Familien viel offener geredet wird darüber, was man hat und was man nicht hat. Sind das nicht auch Indikatoren, dass Reichtum nicht alles ist für ein gutes Leben?
Ja, Reichtum ist nicht nur Freiheit, sondern auch Bürde. Also Sie hatten jetzt schon verschiedene Punkte genannt, also die familiären Zusammenhänge. Ne? Also Familie spielt eine wichtige Rolle und Vermögen und ja ökonomisches Kapital eben bringt nochmal die Familie anders zusammen. Ne? Eine Gesprächsteilnehmerin sprach auch von verkettet sein. Also man ist da eben nochmal stark miteinander verbunden. Und das birgt einfach auch Konfliktpotenzial. Da geht es um Machtfragen. Aber es spielt auch sicherlich eine Rolle, eben dieser Punkt, der jetzt auch Aktivisten von Text Me Now zum Beispiel umtreibt, von denen Sie gerade gesprochen haben, dass die eigene Lage doch sehr privilegiert ist im Vergleich zu anderen. Und dieser Punkt, habe ich mir das jetzt eigentlich verdient? So, ne? Und oder wie kann ich trotzdem irgendwie ein wertvolles Mitglied sein der Gesellschaft, also und meine Position eben rechtfertigen? Also es erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an die Erwerbslosen, mit denen ich gesprochen habe. Also wir haben schon in einigen Interviews auch erlebt, dass die Reichen eben explizit betonen, dass sie keinen Luxusstil pflegen oder also dann eben nicht erster Klasse, sondern zweiter Klasse fliegen, also fliegen wohlbemerkt, oder ihre Kinder eben auf die normale öffentliche Schule schicken, ne? Also dass sie sich nicht irgendwie sozial abkapseln, ne? Also sie grenzen sich auch stark ab von so negativen Zuschreibungen und so ähnlich ist es auch bei den, wenn man nach unten guckt quasi in die Gesellschaft, dann eine Erwerbslose versuchen ja auch dann in Gesprächen deutlich zu machen, sie sind ja leistungsorientiert, sie sind gute Väter zum Beispiel, ne? Da kann man das ziemlich ähnlich erkennen, also auch dieser starke Legitimationsdruck.
Sie haben jetzt gesagt, dass Sie mitten in der Erhebung stecken. Was ist denn der Output der erwünschte? Was soll denn nachher im Idealfall herauskommen? Das ist ja eine Frage, die man sich ja auch stellt, wenn man eine Studie designt, wenn man anfängt, dann hat man eine Vorstellung eigentlich davon, wo man hin will. Soll da eine Empfehlung, ein politisches Empfehlungsschreiben rauskommen nachher, was man mit Reichen machen sollte, wie man mit Reichtum umgehen sollte, auch politisch? Was jetzt sozusagen der Impetus dieser Studie, wo wollen Sie damit hin?
Also unsere Währung ist natürlich in der Wissenschaft, dass wir Publikationen machen, dass Publikationen entstehen. Das ist unser Ziel. Und je nachdem auch, was man findet in der Empirie, unterscheiden sich dann Publikationen thematisch. Also das ist auf jeden Fall wichtig jetzt hier zu nennen. Wir wollen mit unseren Ergebnissen oder können oder hoffen, dass wir da zumindest die Diskussion anstoßen, ne? Also da, was Reichtum bedeutet in der Gesellschaft zum Beispiel, oder zur Diskussion beizutragen, der Frage, wer trägt wie jetzt zu Reichtum eben bei in unserer Gesellschaft, ne? Für die öffentlichen Güter, für Schulgebäude, die gut saniert sind, die Bahn etc. pp. Und wir haben zum Abschluss des Projektes, der im Frühjahr 2026 vorgesehen ist, auch eine größere öffentliche Veranstaltung geplant. Da sind wir auch jetzt in Diskussion im Projekt, wo wir verschiedene Wissenschaftler, aber auch vielleicht auch eben aus der Praxis oder aus dem aktivistischen Spektrum, also müssen wir mal sehen, eine Veranstaltung auch machen, ne? Und auch so versuchen, dann einen Beitrag einfach zur Debatte zu leisten. Weil ich finde es schon eben wichtig, dass man da einfach auch ins Gespräch kommt über Reichtum und da unser Wissen, dass wir auch unser Wissen teilen.
Und aus dem Kielwasser der bloßen Neiddebatte rausholen, diese Diskussion, nehme ich an.
Und das zur Sprache bringen, worüber eben nicht gerne gesprochen wird.
Ja, in einigen Familien, nicht in allen. Also das nochmal wichtig zu sagen.
Ja, okay.
Ja, Frau Dr. Weißmann, vielen Dank für das Gespräch. Und wir sind gespannt, was 2026 dann hinten an Publikationen rausschaut bei dem Ding. Und bleiben hoffentlich irgendwie auch wir am Ball und beobachten das weiter. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören daheim. Und falls Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Und alle Informationen zu den nächsten Folgen und zur bisherigen Staffel und anderen Folgen auf ksoe.at.
361 Grad Sozialkompass. Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.